Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die Lesung, die auch der Predigttext ist, steht im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel, die Verse 2 bis 10. Ihr könnt den Text auch an der Wand mitlesen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Wer in der Luther- und der Elberfelder Übersetzung zu Hause ist, wird jetzt, ich kenne euch schon, möglicherweise ein bisschen sparsam reinschauen. Doch glaubt mir, es schärft das Zuhören, auch mal auf eine andere Variante zu hören. Ich lese. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat, und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Wir wollen beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, ja, du hast dich über uns erbarmt. Aus deiner Gnade dürfen und können wir glauben. Der Heilige Geist erschließt uns dein Wort in der Bibel, begleitet uns durch den Gottesdienst, ja auch im ganzen Leben, wenn wir dich kennen und lieben. So wecke und stärke die Liebe zu dir und deinem Wort. Segne Wladimir, gib uns durch ihn deine Worte ins Herz. Wir hoffen auf dich. Wir danken dir für die vielen Möglichkeiten, dein Wort zu hören. Gib uns die Ruhe, die Gelegenheit und auch die Gelassenheit, es zur Tat in unserem Leben werden zu lassen. Hilf uns, konsequent das zu tun, was wir erkannt haben. Dir allein gebührt die Ehre, Lob, Preis und Anbetung. Amen.
Es war vor einigen Jahren. Wir waren als Familie mit einem vollgepackten Auto auf der Autobahn Richtung Urlaub unterwegs. Und es war ein kurzer Augenblick, wo ich nicht aufmerksam war. Und zack, ein Auffahrunfall. Ich hätte es gern anders gehabt, aber da waren wir. Zum Glück ist uns nichts passiert. Das Abschleppunternehmen und die Polizei waren ruckzuck da. Doch ausgerechnet das Abschleppunternehmen, wo ich meine ganze Hoffnung gesetzt habe, dass alles funktioniert, weil das Auto in die Werkstatt musste, hat die Situation rückblickend gnadenlos ausgenutzt. Mitten auf der Straße, wo das Chaos groß war, musste ich mehrere hundert Euro bezahlen, damit es in die Werkstatt kommt. Und es war ein Moment, indem ich einfach total mich ausgeliefert gefühlt habe. Total fremd in der Situation, weil ich nichts tun konnte und es einfach über mich so ergangen ist. Hilflos, orientierungslos, aber am Ende alles gut gegangen. Das schon mal vorweg. Wir haben ein Ersatzauto gekriegt, die Versicherung hat sich um alles gekümmert und auch weil es ein paar Monate gedauert hat, das meiste des Geldes haben wir wieder zurückbekommen. Aber dieses Gefühl, hilflos zu sein, ausgeliefert zu sein und sich in der Situation, in der man nichts irgendwie zu einer Lösung beitragen kann, fremd zu fühlen, das sitzt bis heute in mir so ein bisschen drin. Und diese Erfahrung des Fremdseins, des sich nicht helfen zu können, des ausgeliefert zu sein, das kennt auch unser Predigttext aus dem 1. Petrusbrief. Petrus, der schreibt an mehrere Gemeinden in Kleinasien. Das ist so eine Region in der heutigen Türkei. Es sind verstreut einige Gemeinden, die über einige Jahrzehnte gewachsen und gereift sind. Und diesen Gemeinden, denen geht's nicht so richtig gut. Auch sie fühlen sich fremd und herausgefordert. Sie fühlen sich ausgeschlossen, sie fühlen sich ausgegrenzt, sie fühlen sich bedroht. Und sie ringen miteinander, wie es weitergehen könnte. Sie haben sogar Leid in Unrecht erfahren und hätten es gerne anders. Vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass du dich in der Fremde ganz unwohl fühlst, dass du gar nicht mehr weißt, wo du dazugehörst, dass du dich ausgeliefert fühlst. Vielleicht tatsächlich in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, die so krassen Wandeln ausgelöst ist und ausgesetzt ist. Manchmal stellen wir uns sogar die Frage, ob das noch so richtig ist, ob das nicht alles, was uns so viel Kostbares gebracht hat, nicht viel zu schnell weg ist. Und es stellt sich dann auch die Frage, bin ich überhaupt da noch zu Hause? Was gibt mir Orientierung? Fühle ich mich nicht unnötig fremd? Wie kann ich wieder so ein Zuhausegefühl entwickeln? Das vielleicht ganz global gesehen, aber auch ganz persönlich. Da gibt es Anfechtungen in unserem Leben und in unserem Glauben und das macht vor uns nicht Halt. Wir spüren es entweder selbst oder erahnen es durch Menschen, die uns nahe sind, was Einsamkeit bedeutet, was Krankheit mit einem macht, was vielleicht so einen Lebensabschied mit einem macht, Herausforderungen auch in Beziehungen und in allen Glaubensfragen, die wir uns so vorstellen können. Auf diese Fragen möchte uns der 1. Petrusbrief Antworten geben. Möchte uns ermutigen, möchte uns Halt geben, möchte uns Gott nahe bringen. Und dazu lade ich dich auch ein. Ganz egal, ob du dir so einen Fremdheitsmoment, so ein Alleingelassensein oder Überfordertsein ganz konkret vor Augen vorstellen kannst oder dich zumindest so hineininterpretieren kannst. Heute kannst du dir vielleicht ein, zwei Gedanken mitnehmen, die dich selbst ermutigen, dich Gott näher bringen oder dir vielleicht auch Gedanken mitgeben, wie du andere unterstützen kannst. Denn, das greife ich schon mal voraus, Petrus möchte uns ermutigen, nicht nur an Gott festzuhalten, sondern auch aktiv in Widerständen zu glauben und zu leben. Das wollen wir dann auch gemeinsam im Abendmahl zum Abschluss feiern, dass Gott uns zusammenbringt, dass er derjenige ist, der Glaube möglich macht und der uns auch in herausfordernden Zeiten bestützt, unterstützt und begleitet. Petrus gebraucht dabei zwei krasse Bilder, die nicht gegensätzlicher sein könnten. Milch und Steine. Milch und Steine, darum soll es also jetzt gehen. Die Milch. Glaube, der wächst. In Vers 2 heißt es, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Petrus spricht hier vom Glauben im Bild eines neugeborenen Babys. Und so ein neugeborenes Baby, das mag süß sein, aber es ist total hilfsbedürftig. Ohne die Mutter und ohne die Eltern kann es gar nichts. Es ist total abhängig. Gleichzeitig, und das ist das, was in so einem Baby auch hinausstrahlt, ist etwas Wachstumsfähiges beinhaltet. Unglaubliches Potenzial, was aus einem Baby alles werden kann. So wie wir heute hier zusammen sitzen, was Leben alles bringen kann. Welche Wege es einstmal gehen wird, welche Gaben es entfalten wird, wie das Leben gestaltet und geliebt wird. All das, das ist dieses unfassbare Potenzial, was auch in diesem Bild versteckt ist. Um das etwas greifbarer zu machen, was Petrus damit meint, benutzt er in Vers 3 spannende Worte. In der neuen Genfer Übersetzung, die wir gehört haben, heißt es, ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Das beschreibt, was mit der Milch passiert. Sie muss getrunken werden. Und wenn man sie trinkt, dann erlebt man etwas. Luther macht es etwas kürzer und knackiger. Wortwörtlich übersetzt er den griechischen Text mit, und ihr habt geschmeckt. Ihr habt geschmeckt, wie gütig der Herr ist. Also diese Milch, die schmeckt man anscheinend. Und das macht deutlich, dass Glaube, über den Petrus hier redet, den er in Erinnerung ruft und den er stark machen möchte, nicht eine tolle Theorie, ein tolles Konzept, eine tolle Ethik oder Dogmatik ist, irgendetwas Theologisches, sondern dass es etwas Erlebbares, Erfahrbares ist, was man schmecken kann. Gottes Wort zu schmecken, was bedeutet das? Dieses Bild des Schmeckens, das ist kein neues Bild, was Petrus hier einführt. Das begegnet uns in diesem berühmten Psalm 34. Da heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das heißt, Generationen vor uns haben schon dieses Wort erlebt als etwas, was man erfahren kann, was man schmecken kann, was unser Innerstes berührt und nicht nur unsere Gedanken lenkt. Dabei meint Wort Gottes an dieser Stelle bei Petrus weniger die ganze Bibel, wie wir es heute verstehen würden. Dass wir, wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, die Bibel aufschlagen, von vorne bis hinten lesen und etwas herausfinden, was Gott uns sagen möchte. Denn zur Zeit vom ersten Petrusbrief, da gab es noch gar kein Neues Testament. Es war gerade so erst am Entstehen und es gab die ersten Verschriftlichungen, aber es hat noch ein ganzes Stück gedauert, bis so dieser Kanon entstanden ist. Vielmehr meint Wort Gottes, was Petrus hier ausdrücken möchte, die Botschaft von Jesus Christus und das, was Gott durch diesen Jesus tut und, das ist super wichtig, verstanden in der Erfüllung der alten Schriften. Das kommt gleich noch wieder, was ich damit meine, denn Petrus ist ein jüdisch geprägter Mann, er ist selbst Jude. Und er gebraucht ganz viele Bilder aus der Lebenswelt, aus diesem ersten Jahrhundert, aber auch aus diesem jüdischen, kulturellen, religiösen und verweist immer wieder drauf zurück, da kommen wir gleich hin. Also, Wort Gottes meint, dass wer Jesus ist, was er getan hat und was Gott schon im Alten Testament angelegt hat, was er dann vollenden wird. Und diese Botschaft, die vergleicht er mit dieser Milch für neugeborene Babys. Und das ist super spannend, denn Petrus schreibt hier an dieser Stelle nicht an frisch bekehrte Christen oder neu gegründete Gemeinden, die gerade im Entstehen sind, sondern er schreibt an bestehende Gemeinden, die jahrzehntelang gereift sind, die gewachsen sind und die trotzdem Herausforderungen haben. Christen, die schon so lange unterwegs sind, denen empfiehlt er, erinnert euch an diese Milch, an dieses Wort Gottes. Und damit möchte er ja sie ermutigen, er möchte sie stärken, auch in ihrer herausfordernden Zeit. Von daher vielleicht an dieser Stelle, wenn du magst, ein paar persönliche Fragen an dich. Kannst du dich noch dran erinnern, wie diese gute Botschaft von Jesus dich mal berührt hat? War es vielleicht ein Moment, wo du dich hast ergriffen gefühlt? Es hat dich gepackt? Es hat etwas mit dir getan? Vielleicht sogar dich verwandelt? Dass du selbst oder jemand um dich gesagt hat, du bist ja ganz anders? Oder vielleicht so bildhaft gesprochen, dass sich diese gute Botschaft einfach durchgespült hat und du ganz klar sehen und denken und fühlen konntest? Kannst du dich an diesen Geschmack von Gottes guter Botschaft erinnern? So wie ein Baby sich an diesen Geruch, diesen Geschmack der Milch immer wieder erinnert und immer danach sucht? Petrus will uns mit diesem Bild der Milch des neugeborenen Babys etwas zeigen. Glaube ist kein fertiges Konzept, was wir einmal erleben, erfahren und irgendwie abheften oder festmachen. Glaube ist etwas, was wächst, was genährt werden will, was wächst, was reift, was sich bewährt. An einer anderen Stelle gebraucht Paulus sogar so Worte, die krass sind. Nämlich, er sagt, Glaube, der Widerstände erfährt, der Anfechtungen übersteht, ist wertvoller und stärker. Damit möchte Petrus nicht Leid und Not und Widerstände erklären. Aber er weiß es, weil er es selbst erlebt hat, dass sein Glaube stärker und wertvoller wurde, weil er Anfechtungen überlebt hat und überstanden hat. Welche deiner aktuellen Herausforderungen darf dir beim Wachsen im Glauben helfen. Weil dort, genau dort Gott ist, dort erfahrbar ist, weil er sich nicht zu fein ist und woanders sich versteckt und irgendwo wartet, sondern genau dort mit dir hingeht. Wo ist er schmeckbar und erfahrbar? Wichtig ist an dieser Stelle auch, dass Glaube bis hierhin etwas ganz Persönliches mit dir zu tun hat. Christus tut etwas für dich. Aber gleichzeitig bleibst du nicht allein. Denn wenn wir an Glaubensherausforderungen wachsen, dann bringt es uns zusammen. Wir bleiben nicht mehr isoliert. Wer zu Christus kommt, der wird Teil von etwas Größerem. Petrus greift hier das Bild des Hauses auf. Und dieses Haus, das baut niemand anderes als Gott selbst. Und so führt er beide Bilder zusammen. Das Bild dieses Milches, dieses neugeborenen Babys mit dem Bild von lebendigen Steinen. Milch, Glaube, der wächst, und lebendige Steine, Glaube, der trägt. Wenn man Vers 4 bis 8 nochmal liest in Ruhe, dann wird euch etwas auffallen. Nämlich, dass in 5 Versen 6-mal das Wort Steine vorkommt. An keinem anderen Bibelabschnitt wird so eine Intensität von Steinen gebraucht und verdeutlicht. Was will also Petrus uns mit diesen Steinen sagen? Und hier kommt ein bisschen jüdisches Hintergrundwissen, das so ein bisschen wie so eine Detektivreise ist. Mal gucken, ob es mir gelingt, euch mitzunehmen. Denn für die Juden im ersten Jahrhundert war das Wort Steine oder das Bild des Steines oder der Stein allgemein mit mindestens zwei Verheißungen verknüpft. Zum einen hatten die Menschen, so wie wir es auch immer wieder haben, eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Und Gott hat ihnen versprochen, dass er zurückkehren wird in einen Tempel und für immer bei ihnen wohnen wird. Dieser Tempel, in dem er da für immer bei ihnen sein wird, wird auf einem besonderen Felsen auf einem Eckstein aufgebaut werden. Wenn Petrus hier also von Steinen und von einem Eckstein redet, wurden die Hörer und die Leser des Briefes und der Gemeinden ganz hellhörig. Ist das jetzt dieser Stein, den wir so lange gesucht haben, auf dem der Tempel aufgebaut werden soll? Und dann spielt Petrus noch auf eine zweite Verheißung, ein zweites Bild an. Denn das Wort Stein steht im Althebräischen sowohl für Sohn als auch für Stein. Sohn der Ben und Stein der E-Ben. Ein einzelner Buchstabe. Und so entsteht ein spannendes Wortspiel, wie so ein Detektivspiel, was aber eine große Tiefe hat. Petrus spielt hier auf 2. Samuel Kapitel 7 an. Denn da wird dem König David ein Sohn versprochen. Ein Nachkomme, der den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen wird. In unserem Predigttext, besonders in diesen Versen 6 bis 7, wo diese Steine vorkommen, wird der Eckstein des Tempels mit Jesus in Verbindung gebracht. Das heißt, man muss diesen Stein nicht irgendwo suchen oder bauen und hauen, sondern er ist schon längst da. Wenn ihr mal Zeit habt, könnt ihr diese Verse nochmal in Ruhe lesen, auch mit Luther oder einer anderen Übersetzung. Und manchmal, bei vielen Bibeln gibt's ja so Querverweise. Und an dieser Stelle, in diesen Versen, wird ein Psalm zitiert, Psalm 118 und ein Jesaja-Vers aus Kapitel 8. Und da verknüpft Petrus praktisch beides, beide Bilder. Beide Verheißungen. Denn das Entscheidende kommt hier so in den Zusammenhang. Gottes Verheißung, dass er einen Sohn senden wird, nun nicht in der Lebzeit von David, sondern viel später, und die Verheißung, dass es einen Tempel geben wird, ein Haus Gottes, bei dem er immer bei den Menschen sein wird, ist der Schlüssel für das Bild der lebendigen Steine, das Petrus hier aufgreift. Nachvollziehbar? Ich habe es versucht, nochmal in einfachen Worten zusammenzufassen. Mal gucken, ob es so besser passt. Petrus will auf zwei Dinge hinweisen, indem er hier über die Steine und lebendige Steine spricht. Erstens, der versprochene Eckstein ist niemand anderes als Jesus Christus. Von Menschen verworfen und beiseite gestellt, von Gott erwählt und eingesetzt. In diesem neuen Christus wird die neue Heimat entstehen, eine geistliche Heimat. Und zweitens, das neue Haus, die Gegenwart Gottes, besteht nun nicht aus irgendwelchen Felsen, die unerschütterlich und für Ewigkeit Bestand haben, bis irgendeine andere Herrschaft oder Königschaft sie zerstört, sondern dieses neue Haus, diese Gegenwart Gottes besteht aus lebendigen Steinen, aus dir und aus mir, aus uns gemeinsam. Zu diesem Haus gehörst du, wenn du an diesen Jesus glaubst. Nun ist nicht mehr entscheidend deine Herkunft. Es ist auch nicht mehr deine Leistung entscheidend. Es ist nicht mehr entscheidend, wie fleißig oder wie viel Kraft oder Schwäche du hast, ob du dazugehören kannst oder nicht. Und schon gar nicht, und das ist die Situation von den Hörern und Lesern, schon gar nicht das erfahrene Elend, was dir widerfährt. Das hat keinen Grund für die Zugehörigkeit. Allein die Gnade durch Christus ist es, die uns zu lebendigen Steinen macht. Und besonders spannend, noch ein anderer Gedanke, um das mal weiterzuführen, aber nicht zu Ende auszuführen, ist diese Situation, dass Petrus hier nicht ein starres System, ein festes Konzept von Gemeinde definiert. Vielmehr ist es ein lebendiges Bauwerk. Ein lebendiges Bauwerk, was wächst, was reift, sich entwickelt, sich umformt und immer wieder neues Leben findet. Man möchte meinen, dass das ja viel zu flüchtig ist und gar nicht beständig. Doch, nicht vergessen, der Eckstein ist niemand anderes als Jesus Christus, der in dieser Mitte der Gemeinde sein soll. Also, was möchte Petrus uns hier sagen? Er möchte uns ermutigen und er möchte uns stärken. Und er tut das, indem er Jesus in den Vordergrund rückt und das Alte und das Neue Testament verknüpft. Das, was er den Gemeinden so sehr wünscht, dass ihr Glaube wächst und tragfähig wird. Gott wohnt also nicht mehr in einem Tempel, vorzugsweise in Jerusalem oder an irgendeinem heiligen Ort, sondern er ist mitten unter uns. Er möchte uns stärken und ermutigen mit seinem geistlichen Haus aus lebendigen Steinen. Hier, wo wir als Gemeinde versammelt sind, da, wo du als lebendiger Stein in deinem Alltag unterwegs bist, auch in der ganzen Welt. Und das ist auch der Grund, warum Gott uns zusammenstellt. Im Bild dieses Hausbaus gesprochen, braucht es mehrere Steine. Und da kommt es nicht darauf an, dass alle gleich sind. Gemeinsam dürfen wir uns als lebendige Steine tragen, uns stützen, uns aufrichten und uns halten. Nicht nur geistlich, sondern auch ganz praktisch. Jeder Einzelne ist gefragt, aktiv seine Rolle zu glauben und zu leben. Und daher zum Abschluss ein Zuspruch und vielleicht auch eine Herausforderung. Du bist, so wie du jetzt hier sitzt, ein lebendiger Stein Gottes. Und Gott braucht dich. Unabhängig deiner Größe, deines Alters, unabhängig deiner Form, deines Gewichtes, deines Inhaltes, deiner Situation, so wie du bist, bist du ein lebendiger Stein. Du bist Teil seines großen Bauwerkes. Und gleichzeitig brauchst du die anderen lebendigen Steine um dich. Erst gemeinsam entfaltest du deine vollkommene Bestimmung und Berufung. Erst gemeinsam darfst du erleben, dass etwas Großes entsteht, was Gott nicht nur vollenden wird, sondern schon jetzt zusammenhält. Du darfst jetzt aktiv glauben und leben, zweifeln und staunen, vorwärts und rückwärts, gute Wege und Irrwege gehen. So wird dein Glaube nicht nur wachsen, sondern auch tragfähig werden. Davon ist Petrus überzeugt. Von daher, Milch und Steine, wie Glaube wächst und trägt. Das wollen wir nun gemeinsam im Abendmahl feiern. Das Abendmahl verbindet nämlich beides. Das Persönliche, dass es um dich ganz individuell und einzigartig geht, dass Gott dich rettet und dich befreit, dich aus dieser Ohnmacht, dass du nichts tun kannst, rausholt. Und gleichzeitig stellt er dich in eine Gemeinschaft, die die Vielfalt Gottes widerspiegelt. Gottes Haus hat einen Eckstein namens Jesus Christus. Und der steht auch im Vordergrund und im Zentrum des Abendmahls. Und gleichzeitig besteht Gottes Haus aus lebendigen Steinen, aus dir und mir. Und deswegen feiern wir gemeinsam dieses Abendmahl. Denn wir gehören zusammen, nicht weil wir uns dafür nur entscheiden, sondern weil Gott uns zusammenstellt und auch zusammenhält. Wir werden füreinander geistlich und auch ganz praktisch stützen, werden uns gegenseitig tragen und gemeinsam auch glauben. So wie ein Neugeborenes die Muttermilch schmeckt und davon genährt wird, so möchte uns auch Christus stärken und nähren hier im Abendmahl. Von daher sehet und schmecket, wie freundlich und gütig der Herr ist. Amen.